So, es ist wieder eine Zeit lang vergangen, seitdem wir das letzte Mal zusammengesessen sind. Und heute ist ein ganz besonderer Tag eigentlich in unserer bisherigen Podcast-Historie, die vielleicht jetzt ein paar Monate alt ist. Aber trotzdem finde ich doch ein bedeutender Tag, weil heute haben wir einen Gast zu Besuch in unserer Show, der tatsächlich von weiter weg ist, der sehr, sehr spannend ist. Also ich freue mich wirklich drauf. Ganz eine spannende Persönlichkeit. Und Michi, wie geht's dir so dabei? Also wir haben jetzt ein neues Setup tatsächlich, weil wir über Videokonferenz das Interview abhalten.
Also technisch wieder mal was Neues, gell?
Genau, so eine kleine Herausforderung. Ist natürlich jetzt die Frage, wird es funktionieren oder nicht? Aber bestimmt. Wir sehen es ja dann. So, tatsächlich läuft unsere Aufnahmeshow und wir haben das auch bewusst so gemacht, damit wir jetzt nicht so diesen strengen Aufnahmecharakter haben, sondern wir warten jetzt tatsächlich noch auf den Juri. Heute, bevor ich losgefahren bin in Richtung deinem Zuhause, habe ich mir noch ein paar Vorträge von ihm angehört und mich noch so gedanklich mit ihm befasst. Und da sind mir auch wieder so einzelne Kreativitätsgedanken gekommen, die ich wirklich gern ansprechen möchte, die wirklich sehr nachhaltig sind und die einfach nur aus dem hervorgehen, was er in den Vorträgen formuliert hat.
Okay.
Und das hat mir auch schon wieder gezeigt, wie wichtig oder wie, also was für einen krassen Unterschied die reine Formulierung macht von Sachen. Mhm. Also du sagst eigentlich sinngemäß das Gleiche, aber einfach nur die Worte, wie du das verpackst, hüllt es in einen ganz anderen Kontext. Ja. Und das ist zum Beispiel eines der Themen, auf die wir heute auch nochmal eingehen werden.
Thematisch kann man vielleicht sagen, das kann man vorwegnehmen, Jordi, der Juri hat einen Podcast.
Mhm, genau, demnach auch vertraut. Damit er hat sogar, also er hat jetzt tatsächlich ein neues Podcast-Projekt gestartet. Also er hat bis dato immer dieses Genie und Wahnsinn gehabt. Mhm,
das kenne ich jetzt,
ja. Das ist quasi, es scheint so ein in sich abgeschlossener Podcast zu sein. Mhm. Verlinkt man natürlich auch dann in der Beschreibung. Und er hat jetzt vor kurzem neues Projekt gemacht, das heißt Texte, die verkaufen. Mhm. Oder so ähnlich, gell? So war der Name.
Mhm,
Texte,
genau.
Die verkaufen. Ja, ja. Mhm. Also da geht es wirklich rein nur um das Handwerk Copywriting.
Ja, ich habe mal einige Folgen angehört. Ganz spannend. Es gibt da, glaube ich, viele Folgen, gell, von dem ersten, also Genie und Wahnsinn. Mhm. Apropos, wir haben ja jetzt, sind ja mit unserer Website projektabhängig.de bereits online und haben ja auch die bestehenden Folgen jetzt online gestellt und benennen die so mit Staffel 1. Jordi, was machen eigentlich? Wie lang geht denn die Staffel 1?
Boah, das ist eine gute
114
Frage.
Folgen.
So, ich sehe gerade, es ist eine neue Tonspur dazu gekommen.
Ah. Hallöchen.
Wunderbar, servus.
Hallo. Oh, ich glaube, das klappt sehr gut.
Bitte?
Ich glaube, das klappt technisch sehr gut. Hallo Juri, hörst du uns?
Hi, ja, ich höre euch super gut. Ich bin auch hier gut ausgestattet.
Mhm. Sehr gut, du kommst da vom Signal her super an. Ich glaube, wir können ja so gleich loslegen. Ja?
Cool.
Würde ich sagen, also wenn du bereit bist zu schnacken, wenn du quasi alles schon soweit eingerichtet hast, dann würde ich sagen, spiel mal unser gewohntes Intro ab.
Ja, einen Moment, ich mache mal hier noch alles in den Flugmodus und hier noch ein paar Fenster zu, damit ich nicht abgelenkt werde. Macht ihr auch eine Videoaufnahme? Nee, ne?
Nee, also wir übertragen das Video, aber wir nehmen es nicht auf.
Alles klar. Wunderbar.
Okay, bis gleich.
Juhu.
Bist du süchtig nach neuen, kreativen Ideen? Dann bist du hier genau richtig, denn wir sind projektabhängig. Der Podcast über Erfolge, Werte und Stories in der Kreativbranche. Mit Michael Mach und Jürgen Breu.
Schön, dass wir beisammen sind. Wir haben tatsächlich unser Interview schon letzte Woche geplant gehabt. Ist dann tatsächlich kurzfristig ausgefallen und jetzt haben wir es auf heute verlegt und ich freue mich sehr, dass wir einen sehr inspirierenden, sehr frischen, sehr energiegeladenen und einen sehr talentierten Gast bei uns in der Show haben. Der Juri Kaifens ist bei uns. Servus, Juri.
Hallöchen.
Hi.
Erste Frage vorweg. Wie geht's dir heute?
Mir geht's blendend. Super. Ich habe schon einen sehr kreativen Tag gehabt, einen sehr kreativen Vormittag, gerade lecker gegessen. Ja, könnte nicht besser gehen.
Perfekt. Also was gibt's Besseres, als mit vollem Magen in einen Podcast zu starten?
Ich mache das natürlich alles jetzt im Stehen, damit dort auch die Energie da ist, ne, von den Aufnahmen. Ansonsten, ja, ich würde halt jetzt schon gerne ein bisschen liegen und ein bisschen schlummern, weißt du, so ein bisschen im Halbschlaf. Wenn du so einen richtig produktiven Vormittag hattest und dann so ein bisschen wegträumst, dann kommen meistens so die kleinen Geistesblitze von ganz alleine. Ja. Das mag ich ganz besonders, aber heute unterbreche ich die Routine, um hier bei euch zu sein.
Das wäre doch meine Idee, so ein Podcast im Liegen. Ja, auch genau. Auf dem Sofa, gell?
So therapeutenmäßig. Also falls du es noch nicht weißt, Michael Mach, ich bin der Jürgen Breu, wir haben ja schon jetzt ein paar Mal Kontakt gehabt über LinkedIn. Übrigens, die ganze, sage ich mal, der ganze Ablauf, wie wir uns getroffen haben und so, also war ziemlich cool, finde ich, hat mir auch nochmal bewiesen, wie wertvoll LinkedIn ist eigentlich. Also das unterschätzt man ja immer und es wird in vielerlei Hinsicht total missbraucht, immer mit irgendwelchen Webinar-Anfragen und irgendwie also sehr marketinglastig teilweise missbraucht. Gell. Aber in diesem Fall war es tatsächlich so, dass ich irgendwann einmal am Nachmittag bei der Pause während der Arbeitszeit kurz durch ein LinkedIn-Feed gescrollt und habe dann einen Beitrag gefunden, der von einem meiner Kontakte geliked wurde, in dem du beschrieben hast, dass du früher oft einmal ein bisschen belächelt wurdest, weil du ja Geisteswissenschaften studiert hast und etwas sehr, sehr, überspitzt ausgedrückt Hochgestochenes und etwas, was jetzt für, wo man heute auch sagen kann, das ist in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so gang und gäbe. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen inspiriert und ich bin ja nach wie vor immer so auf der Suche nach potenziellen Gästen für unsere Show. Und habe dann ein bisschen so durch dein Profil geschaut und habe mir so deinen Werdegang ein bisschen angeschaut, was du so machst. Und dann dachte ich mir, den brauchen wir. Einfach aus dem Grund, wie du deine Online-Präsenz dargestellt hast, wie du deinen Podcast selbst aufgezogen hast, darüber sprechen wir später nochmal kurz. Deine handwerklichen Fähigkeiten tatsächlich, die du in mühevoller Arbeit erlernt hast und die du halt wirklich sehr, sehr, sehr gut beherrscht. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, hier beisammen zu sitzen. Vielleicht ganz kurze Einführung. Ich habe mir nach bestem Gewissen habe ich mir ein paar Notizen gemacht zu deinem,
jetzt ist spannend.
Zu deinem Leben und deinem Werdegang. Juri, du bist geboren in Belgien, richtig?
Ja.
Und wohnst jetzt aber in Deutschland. Wie lange wohnst du schon in Deutschland?
Ich war eine Zeit lang in Aachen, 5 Jahre lang. Und dann jetzt heute wohne ich in Kerpen seit ein paar Jahren. Das ist in der Nähe von Köln. Hier gibt es auch eine berühmte Sehenswürdigkeit. Das ist das Michael Schumacher Karting Center. Dafür ist Kerpen bekannt in NRW und ich glaube in ganz Deutschland. Ja, und da wohne ich jetzt. Das heißt so ungefähr seit acht Jahren, glaube ich, jetzt in Deutschland.
Ah ja, perfekt. Du bist 34.
Ja.
Ist das korrekt? Wunderbar.
Schaust sehr jung aus.
Ja, das ist manchmal ein Vorteil, manchmal aber auch ein Nachteil. Ne? Ja, ich nehme es als Vorteil.
Ja, das würde ich auch so sehen.
Das stimmt, ich hätte jetzt nämlich auch so geschätzt Ende 20. Mhm. Also insofern. Ja,
mich hat tatsächlich vor 2 Jahren, vor 3 Jahren ist das schon her, da habe ich ein Computerspiel gekauft, da war ich frisch rasiert und da hat die Kassiererin mich tatsächlich noch nach dem Ausweis gefragt. Da dachte ich mir, wow, okay.
Das ist so eine Sache mit dem Alter. Also wenn man jung ist, dann stört es einen, wenn man nicht älter aussieht. Und wenn man älter aussieht, ist alles andersrum. Oder wenn man älter ist, meine ich.
Vor allem in so einer Situation weiß man gar nicht, ob man jetzt peinlich berührt sein soll, weil man vor der ganzen Menge seinen Ausweis auspacken muss wegen einem Videospiel. Oder ob man geschmeichelt sein soll, weil man halt noch jung und frisch ausschaut. Ja. Genau. Du hast von Bildungswegen her einen Master of Arts in Germanistik und grundsätzlich kreatives Schreiben.
Super interessant.
Bist auch in dem Sinne als Freelancer, also selbstständig unterwegs im Bereich Copywriting, Ghostwriting, aber auch so sehr stark in die Richtung Verkaufspsychologie. Also das greift ja immer so ineinander, gell?
Genau.
Und hast einen eigenen Blog für Kreativität, Genie und Wahnsinn, der auch nach dem Podcast-Projekt benannt ist, das du online gestellt hast, und bietest in dieser Summe auch eigene Workshops an, eigene Trainings, wo du Unternehmen, aber auch, glaube ich, Privatpersonen oder Selbstständigen das Schreiben näher bringst und die Kunst dahinter.
Genau. Also es war eine Zeit lang dieses Genie und Wahnsinn, dieses Podcast-Projekt, das ist ein Jahr gelaufen, das habe ich vor 2 Jahren angefangen, können wir gleich noch in Ruhe was zu sagen. Das hat sich jetzt vom Shift ein bisschen verändert. Ich habe nämlich tatsächlich diese Woche einen neuen Podcast gestartet, einen zweiten, der heißt Texte, die verkaufen, und da geht es halt wirklich ums Copywriting. Da geht es halt darum, anderen Menschen zu vermitteln, wie sie selbst verkaufsstarke Texte schreiben, und das sind tatsächlich in erster Linie sind das selbstständige Mitarbeiter von Unternehmen aus Marketingabteilungen, die halt einfach ein besseres Gefühl haben wollen, ne, dafür, wie stelle ich mich an beim Schreiben, wie komme ich da in meinen Schreibflow, wie komme ich zielgerichtet zu dem Ergebnis, das ich haben will, und genau, darum geht es in meinem Trainingsprogramm.
Sehr cool, ich bin ständig auf der Suche nach solchen Leuten, also ich könnte mir vorstellen, dass wir, das ist ein anderes Thema, aber dass wir anschließend darüber auch gleich mal sprechen könnten, vielleicht ein paar Workshops zu buchen. Ich habe da wirklich ein paar Leute, die das nötig hätten, und freue mich schon drauf, dass wir da ein bisschen mehr erfahren drüber.
Das ist tatsächlich, ich nenne es auch auf meiner Website, die Superkraft. Ich nenne es auch manchmal die geheime oder verborgene oder wenig bekannte Superkraft für wirkungsvolles Marketing, weil die Marketingwelt ist ja so eine total shiny Object-Welt. Ne? Da kommt hier der neue Kanal, da was Neues, und jedes Mal, wenn so ein neuer Kanal entsteht, schmeißen irgendwie die Marketer alles über Bord, was sie die letzten Jahre gelernt haben, und fragen sich dann, ja, wie macht man denn hier Marketing, wie schreibe ich denn jetzt hier? Und es geht immer alles mit denselben Grundprinzipien, und das vermittle ich halt, und das ist etwas, wo viele beim Schreiben jetzt so, wenn sie Copywriting hören, dann denken sie an ihren Deutschkurs, denken, da braucht man Talent, Kreativität, doch unterm Strich geht es beim Copywriting sehr viel mehr um Denken, also Denken auf eine ganz bestimmte Art und Weise, um dann zu wissen halt auch, was ich schreiben soll. Darum lautet auch eins meiner Mottos, wer denken kann, der kann auch schreiben. Das heißt, im Copywriting-Kurs vermittle ich in erster Linie, wie kannst du im Marketing richtig messerscharf denken auf eine bestimmte Art und Weise, um von alleine auf coole, spannende Sätze zu kommen, auf Botschaften, die halt voll ins Schwarze treffen. Da geht es erstmal darum, deine Gedanken auf die richtigen Bahnen zu leiten, und dann findest du auch sehr schnell die richtigen Worte.
Ja, und bestimmt auch die Gedanken mal wegbringen von dem ganzen Einheitsbrei, gell? Weil jedes Unternehmen meint, es muss jetzt die tagesaktuellen Buzzwords irgendwie aufnehmen und möglichst in ihr eigenes Umfeld reinquetschen, quasi auf Zwang. Und ja, kann funktionieren, muss aber nicht, gell? Also da muss man lieber mal an der eigenen Kommunikation und Sprache dahingehend arbeiten, dass man wirklich seine eigene Persönlichkeit richtig kommuniziert.
Das ist auch das, wo ich sage, dass das ist so eine Kommunikation, die schaltet Kundenhirne aus, dass diese ganzen Buzzwords oder diese Eigenschaften, mit denen jedes Unternehmen prahlt, ne, wir sind zukunftsfähig, innovativ, seriös, kompetent. Und ich meine, würdest du von einem Unternehmen kaufen, das nicht kompetent ist, das nicht zuverlässig ist, wahrscheinlich nur ein einziges Mal. Das heißt, das ist die sogenannte EDA-Kommunikation. Das heißt, das sind Dinge, die sollten klar sein. Solltest du nicht drüber sprechen und tatsächlich schauen, ne, was ist das Original? Was ist das Einzigartige an uns? Oder wenn du solche Sachen demonstrieren willst, ne, dass du innovativ bist, zukunftsfähig, dann mach es direkt ganz klar. Ne, reinzoomen, ganz konkret machen, Geschichten erzählen, am lebendigen Beispiel zeigen, warum ist das denn so? Denn am coolsten ist Kommunikation dann, wenn du suggerierst mit Assoziationen, mit Stories, mit Beispielen, dass du innovativ bist. Aber idealerweise sollte diese Schlussfolgerung, oh, das ist ja ein innovatives Unternehmen, die sollte im Kopf des Kunden entstehen, im Kopf der Zielgruppe, dass die quasi denkt, ach, das ist meine Idee, die für innovativ zu halten. Denn nur weil ich jetzt sage, hier, ich bin Juri, ich bin hip, ich bin kreativ, ich bin spontan, ich bin wortgewandt, heißt das noch längst nicht, dass das so ist. Ja. Das ist halt einfach eine Behauptung von mir, aber stattdessen kann ich ja einen Rahmen schaffen, in dem ich dir Geschichten erzähle, in dem ich das beweise und illustriere, damit die Idee in deinem Kopf aufkommt, das Urteil, so und so ist die Person. Und das ist eine viel, viel nachhaltigere Kommunikation und sehr, sehr viel, würde ich sagen, authentischer, würde man wahrscheinlich auch heute sagen.
Absolut korrekt. vielleicht so zu Beginn unseres spannenden Dialogs eine kleine Kreativaufgabe, also Aufgabe in Anführungszeichen. Und zwar, wir haben das bei unserem ersten Podcast-Projekt vor 3 Jahren schon mal überlegt als kleines Gimmick für unsere Gäste. Und zwar, wir stellen verschiedene Fragen oder wir fangen mit verschiedenen Fragen an, stellen sie aber nicht zu Ende, sondern du musst sie mit dem, was dir spontan dazu einfällt, vervollständigen.
Die Fragen, okay.
Richtig. Und zwar, es können aber auch normale Statements oder Aussagen sein, die du vervollständigen musst. Ich fange mal kurz an. Am meisten inspiriert mich?
Aus dem Leben von anderen Menschen zu lernen und ihre Gefühle nachzuvollziehen.
Am meisten stolz bin ich auf?
Die ganze Scheiße, die ich schon durchgemacht habe, von der ich mir gedacht hätte, boah, das führt niemals zu irgendwas und dann letzten Endes doch aus der Scheiße Gold machen zu können, gemacht zu haben.
Der größte Kreativkiller ist?
Stress in Kombination mit Angst.
Mein größter Fehler war?
nicht schon früher viele Fehler gemacht zu haben.
Am liebsten lese ich?
Morgens von 6 bis 7.
3 Dinge, die mich am meisten aufregen, sind?
Aufregend im positiven Sinne. Große Worte, denen keine Taten folgen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, immer wieder dieselben Fehler zu machen, ohne daraus zu lernen. Und das Dritte, Dinge, die mich aufregen. Ich bin so ein friedliebender Mensch, das ist so schwierig. Dinge, die mich
aufregen. Nicht an meinem Straßenverkehr.
Ich muss zum Glück nicht mehr viel fahren. Aber wenn ich sowas sagen dürfte, ich hatte es gerade, die Neuronen fast verbunden. Wenn ich ganz genau weiß, was die eine Sache ist, die ich als nächstes tun muss und mich immer wieder davor drücke, Ausreden suche und mich selbst bescheiße. Da rege ich mich selbst auf, weil ich habe immer wieder solche Momente, ne? Ich habe es mal bei LinkedIn so beschrieben, wo ich gesagt habe, Angst ist der Türsteher zur größten Party deines Lebens. Und ich schreibe das bei LinkedIn, hab ich das geschrieben, weil ich mich am Tag davor extrem selbst überwunden habe. Und gerade weiß ich halt ganz genau, ne, was diese eine Sache ist, die ich tun muss, damit es wieder abgeht wie eine Rakete. Und ich sträube mich aber davor. Und das regt mich selbst auf. Da bringe ich mich selbst ab und zu auf die Palme, ja.
Sehr, sehr ehrlich. Kenne ich tatsächlich alles Gefühl. ich bin nervös, wenn...
Wenn ich ein neues Projekt anfange und noch gar nicht weiß, wohin die Reise gehen kann, das ist so eine Mischung, ja, das ist eine freudige Nervosität, weil so ganz viele, weißt du, ich will innerlich in ganz viele Richtungen denken und komme dem gar nicht hinterher und das ist so ein Gefühl von Kribbeligkeit, ja. Ich nenne das ganz gerne, wenn der ganze Körper und das Hirn kribbelt, das ist so, ja, Nervosität.
3 Dinge, die mich glücklich machen, sind?
Oh, gutes Essen, gute Getränke, und guter Sport.
Sprache ist für mich?
Die Magie, das Denken, Fühlen und Handeln anderer Menschen zu gestalten.
Ich würde niemals...
Spontan. Ich würde niemals... zu irgendwas nie sagen.
Ich wollte schon immer mal
Baggerfahrer werden. Ich wollte schon immer mal so einen richtig großen Raupenbagger fahren, weißt du, so ein Monstrum, so ein Asphaltzerstörer und damit halt irgendwie ein Haus abreißen oder ein riesiges Loch buddeln. Und ich habe zuletzt bei Jochen Schweizer gesehen, können wir jetzt auch wegpiepen, die Marke, dass du sowas buchen kannst. Und glaub mir, ich werde das tun. Das steht auf meiner Bucketlist.
Das ist witzig, das erwartet man so gar nicht.
Ja, tatsächlich habe ich mir schon sowas in die Richtung gedacht, weil ich habe mir heute Vormittag noch einen Vortrag von dir angehört und da hast du genau das gesagt mit dem Baggerfahrer, dass du das schon immer mehr machen wolltest. Lustig. Ich verstehe nicht, warum.
Ich verstehe nicht, warum. Boah, das ist ein gutes Ding. Muss ich mal reinfühlen. Ich verstehe nicht, warum. Hm. Das ist tatsächlich eine Frage, ehrlich gesagt. Ich habe ja einen sehr, sehr starken Hintergrund, als Mentaltrainer habe da sehr viel gelernt und ich tue mich schwer, Dinge nicht zu verstehen. Ich verstehe nicht, warum das Verständnis in der Welt häufig so viel fehlt, um das mit so einfach auf sprachlicher Ebene umzudrehen. Weil so immer, wenn ich vor einer Situation stehe, die ich nicht verstehe, dann fühle ich mich rein, dann fange ich an zu denken und es gibt immer eine Möglichkeit, alle möglichen Menschen zu verstehen. Jetzt auch gerade in dieser Zeit, wo wir diesen Podcast aufnehmen, gibt es sehr viele gespaltene Lager in der Gesellschaft. Leute auch in meinem Umfeld, in meinen Kanälen, die sehr seltsame für mich Botschaften aussenden. Wenn ich dann aber genau reinzoome, mir die Worte anschaue, wie die Menschen sprechen, was die Menschen sagen, kann ich immer verstehen, warum sie das tun. Und das hat häufig wenig mit der Sache zu tun, sondern eher mit Motiven aus ihrem Leben. Sie sagen eigentlich mehr über sich selbst als über das Thema. Und ich habe halt so eine monströs krasse Empathie, die mir auch schon so meine Wahnsinnsseite, die mir früher sehr stark zum Verhängnis geworden ist. Und darum tue ich mich gerade schwer darauf zu antworten, weil ich wirklich, wenn ich richtig empathisch fokussiert bin und aufmerksam für andere Menschen bin, dann kann ich alles irgendwo verstehen.
Also die Aussage hatte Gewicht. Hatte sehr viel Gewicht und eigentlich hast du die Frage oder dieses Statement gut vervollständigt, weil tatsächlich mangelt es sehr vielen an Verständnis. Sehr gut. Drei Fragen haben wir noch. Das schlimmste Business Buzzword für mich ist?
Business Buzzword ist Hustle. Hustle. Damit bringst du mich auf die Palme. Das kannst du noch zu dieser anderen Frage mit dazu. Das macht mich, ich hasse das Wort.
Am liebsten höre ich
Naturgeräusche beim Schreiben. Ich habe so eine ganze Palette an Sounds. Das sind nicht immer nur, weißt du, so Regeln prasseln auf einer Stahlhütte im Wald oder das ist so, ich bin so jemand, ich kann nicht viel Musik hören, ich kann klassische Musik hören, so leichte sphärische Musik, aber ansonsten beim Schreiben am liebsten Natursounds.
Und die letzte Frage wäre, mein Lieblingszitat ist
da gibt's jede Menge, aber ein Autor, Aravinda Himadra, glaube ich, heißt er, der hat mal, pass auf, wie war das? Ich versuche das gerade nochmal zusammenzukriegen. Der hat halt gesagt, ich krieg's jetzt nicht mehr so auf den Punkt gebracht, aber lebe dein Leben nicht so, dass du überall nur Antworten vorgibst oder versuche nicht immer die Antworten zu wissen, sondern lebe dein Leben so wie eine einzigartige große Frage. Also lass dein Leben eine Frage sein statt eine Antwort. Ich krieg's jetzt gerade nicht mehr zusammen, aber das ist etwas, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut.
Sehr schön. Es waren, also man unterschätzt, glaube ich, ganz oft die Stärke oder die Power von solchen, ja, von solchen Fragen oder von solchen Sachen, weil da teilweise Gedanken rauskommen, die ja doch irgendwo spontan sind, die aber sehr, sehr viel über einen aussagen, gell?
Ja. Und weißt du, das ist auch in puncto Kreativität etwas, darum habe ich jetzt bei manchen Sachen, wenn ich so eine Pause gemacht habe und dir keine Antwort direkt gegeben habe, ist es, weil mein Verstand sehr, sehr schnell ist, sich einzuschalten. Und das, was ich dann mache, ist, ich gehe dann halt raus und fühle in mich rein und versuche mit dem, was vielleicht manche Intuition nennen, mich zu verbinden und dann halt aus dem Gefühl herauszuschauen, was weckt diese Frage gerade für ein Gefühl, wohin wandern meine Gedanken? Darum sind die eben direkt zum Bagger gewandert. Und dann habe ich auch einen Film vor Augen. Und das ist sowas, wo ich lange Zeit, also das ist quasi so, glaube ich, die größte Herausforderung auch bei der Kreativität, nicht direkt dem Kopf zu folgen, sondern in das Gefühl reinzugehen und schauen, was das sagt. Und das sind manchmal so kleine Nuancen, die sind so verschwindend schnell, dass manchmal so eine halbe Sekunde die da sind und dann kommt der Verstand und fährt alles platt, indem er irgendwelche hochtrabenden, klugen Antworten sucht, die aber so weit weg sind von dem, was dann schön und originell ist.
Ja. Das hat man aber gemerkt, dass die Antworten jetzt nicht einfach nur vervollständigt wurden, sondern ist ja völlig okay, gell? Sondern man sagt, da muss ich jetzt in mich reinhören.
Nee, ja. Cool. Definitiv. Also was mich jetzt zu Beginn oder was eigentlich uns beide jetzt zu Beginn interessiert ist, wie denn so dein genereller Werdegang ist, also vom Kreativen her. Ich wüsste jetzt tatsächlich gar nicht, wo man genau ansetzen soll, weil dein ganzes Leben irgendwie geprägt ist von Faktoren, ja, die mit hineinspielen in dieses Gesamtbild der Kreativität. Aber wo würdest du sagen, wo hat's tatsächlich angefangen, dass du sagst, Kreativität ist mein Thema und das möchte ich anderen Menschen mitgeben?
Das ist, wenn ich jetzt so die Augen zumache, dann habe ich vor meinem inneren Auge, was ich sehe kreative Menschen in erster Linie so als Seismographen. Das heißt so als emotionale Seismographen und du schaust dann halt einfach so auf dein Leben zurück. Wo macht dieser Seismograph so diese höchsten Ausschläge? Ne? Wo sind die Peaks? Und wenn ich mir die anschaue jetzt in den letzten, würde ich mal sagen, 20 Jahren, dann wandern meine Gedanken als erstes so zurück in so ein Alter von 11, 12 Jahren. Und das ist so eine Zeit, da war ich so, war anfangs ein sehr lebendiger, glücklicher Junge und sehr offen, bis ich dann mit 11, 12 Jahren gemerkt habe, das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht auf Mädels stehe. Dass ich mich immer halt nie in Mädels verliebt habe, sondern eher in Jungs. Und das heißt eher immer. Und das ist ein ganz, ganz großer Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, oh scheiße, ich bin anders. Irgendwas an mir stimmt nicht. Und meine Reaktion damals, und die hat 10 Jahre lang angehalten, war, mich mit dieser Andersartigkeit zurückzuziehen und mich total wenig zu trauen. Weißt du, ich finde, wir alle, mein Fahrschullehrer hat mir das mal gut erklärt, ne, der sagt halt, wir haben alle so eine gewisse mentale Bandbreite. Ne? Der hat irgendwie von so 7 Schaltkreisen im Hirn geredet und je mehr du mit bestimmten Themen beschäftigt sind, also je mehr diese mentale Bandbreite ausgelastet ist, desto weniger Kapazitäten hast du, um frei und kreativ zu denken. Und in meinem Kopf waren diese Schaltkreise permanent ausgelastet mit, oh mein Gott, was ist, wenn jemand das rausfindet über mich, ne, ahnt jemand was, habe ich mich jetzt verraten? Also die ganze Zeit so in Alarmbereitschaft. Das hat sehr, sehr viel von meinen Kapazitäten damals geraubt und hat dazu geführt, dass ich sehr introvertiert war, eine Zeit lang sehr feinfühlig und mich halt versteckt habe. Und das hat sich geändert dann erst tatsächlich, als ich zum Studium gekommen bin, als ich angefangen habe zu studieren in einer großen Stadt. Habe in Lüttich in Belgien und in Marburg in Hessen studiert und habe da gemerkt, okay, das waren ganz andere Leute. Da spielte das alles keine Rolle. Das war denen egal, wen du liebst, was du machst. Die Leute sahen halt was anderes in dir. Das war eine sehr viel liberalere Kultur. Und da habe ich erstmal für mich entdeckt, okay, Juri, es ist okay, so zu sein, wie du bist. Und da, in dem Moment, ist halt so eine Rakete gezündet, wo quasi dieser ganze Speicher innen drin mal frei geworden ist und ich mir selbst erlaubt habe, mich selbst dann auch mehr auszuleben. Ne? Also auszuleben halt dann auch in Partnerschaften, in dem Ding, bin dann rausgegangen, habe Szenewelten entdeckt, habe aber auch mich selbst entdeckt und mein Schreibtalent dann viel mehr zum Ausdruck gebracht. Und dann habe ich quasi angefangen, so wie in mir selbst herumzukramen und das rauszuziehen, was da alles an Talenten und Gaben steckt und habe mich auch getraut, das nach außen zu veröffentlichen. Und das war nicht lange so, also das war lange Zeit nicht normal für mich und da durfte ich mich dran gewöhnen. Und das ist da, wo wirklich Kreativität zum Ausdruck gekommen ist, wirklich entfesselt worden. Ich habe dann in der Uni sehr, sehr viel geschrieben, also habe den Master in Richtung Schwerpunkt kreatives Schreiben, moderne Literatur, Übersetzungen gemacht. Das ging dann in diese Richtung und da kam wirklich sehr, sehr viel bei raus. Und habe mich dann weiter ausprobiert, habe hinzugelernt, immer weiter. Und angefangen hat es dann auch wirklich im Job, wo ich war ganz am Anfang meiner Karriere, also direkt nach der Uni, war ich Marketingmanager in einem Energiekonzern, habe da Kampagnen konzipiert, habe mit Branding-Agenturen zusammengearbeitet und das waren kleine Künstler, lokale Künstler. Da waren aber auch große internationale Agenturen dabei und von denen habe ich halt aufgesogen wie ein Schwamm. Da gibt es ein schönes Zitat von Friedrich Nietzsche, das geht so, wer so ein bisschen runtergebrochen, wer viel eins zu verkünden hat, muss lange Wolke sein. Also das heißt, du musst lange wie so eine Wolke durch die Welt gehen, die dann halt irgendwann regnen will, die muss ich ja erstmal so vollsaugen. Und ich mag dieses Bild sehr. Und wenn du irgendwann mal halt viel regnen willst, wenn du mal viel zu verkünden hast, dann darfst du aufsaugen. Und das habe ich dann 10 Jahre lang gemacht und bin auch heute so wissbegierig, dass ich überall alles aufsauge wie so ein Schwamm. Und dann hatten wir zum Beispiel von einer großen Agentur war dann der Kreativdirektor dabei, da war der Cheftexter dabei, ne? Das war eine Agentur, die hatte eine riesen Unit mit Textern und das war noch deren Chef und hat mich alles so extrem angesprochen, habe alles aufgesaugt davon, ne? Wie die denken, wie die schreiben, wie die kommunizieren, aber auch wie die auftreten und so, wie die sich kleiden, alles mir abgeschaut und da unbewusst sehr, sehr viel aufgesogen. Und ich würde halt sagen, das war so ein bisschen der Gipfel, wo ich dann angefangen habe, auch selbst zu experimentieren. Und der kreative Werdegang, der vielleicht nicht mehr ganz so mit der klassischen Kreativität verbunden ist, ist dann der gewesen in diese Richtung Mentaltraining. Das heißt, ich habe in dem Moment, wo ich mich selbstständig gemacht habe, war das so vom Mindset ein gigantischer Switch. Ne? Also von diesem noch recht ängstlichen, zögerlichen, scheuen angestellten Mindset, also wo ich gedacht habe, ja, wie wird das, selbstständig zu sein, bis heute hin, wo ich es mir nicht mehr anders vorstellen kann, wo ich diese Freiheit liebe, ist eine gigantische Persönlichkeitsentwicklung passiert. Und das hat mich halt fasziniert, wie Menschen ticken, wie Menschen denken, wie Menschen fühlen, und habe dann über Bereiche wie NLP, also neurolinguistisches Programmieren, mich selber sehr, sehr viel besser kennengelernt und dann halt auch andere Menschen besser verstanden, habe Ausbildungen im Bereich Hypnose gemacht, also bin auch mehrfach zertifizierter Hypnose-Coach, und all das gehört hinzu, habe ich jetzt nicht gemacht, um Menschen zu hypnotisieren, könnte ich da unterstützende Rauchentwöhnungen machen, Gewichtsreduktion, Selbstbewusstsein steigern und das ganze Ding. Nur das, was mich daran fasziniert hat, ist die Sprache. Denn für mich ist Hypnose Sprache in ihrer wirkungsvollsten Form. Denn wenn du jetzt beim Hypnotiseur bist, wenn ich dich jetzt hier in meinen Sessel lege und du schließt die Augen und spannst einfach und kannst dich richtig schön gehen lassen, und in dem Moment, wo du da liegst mit geschlossenen Augen, schön entspannt, sind meine Worte, die in dein Ohr fliegen, alles, was passiert, um eine phänomenale Veränderung zu vollziehen. Und so wie hypnotische Sprache aufgebaut ist, das hat mich dann fasziniert. Und heute ist dann, ja, kommen wir jetzt heute an, ist dann sowas wie Copywriting, ist letzten Endes für mich halt auch berechenbar geworden, dadurch, dass ich verstanden habe, wie Menschen ticken, was Menschen bewegt, und da sehr, sehr viel besser anknüpfen kann, auch weil ich mich selber besser verstanden habe. Denn in erster Linie, wenn wir ich muss jetzt diesen Monolog hier mal beenden. Wenn wir schreiben, ohne uns bewusst zu sein, wer wir sind, dann schreiben wir in erster Linie für Leute, die genauso ticken wie wir. Und darum ist es für mich so ein, ist bei mir im Copywriting, wenn die Leute den Kurs durchlaufen, ist das auch immer so eine Sache der Persönlichkeitsentwicklung, wo sie mal sehen, ach so, ich dachte, alle Menschen würden so denken und ich müsste so schreiben. Und ach so, das ist ja ganz anders, das bin ja nur ich. Und das ist dann so ein Aha-Moment, wo die Leute sich selbst besser kennenlernen und dann halt auch andere besser begeistern können.
Aber cool, spannendes Thema. Ich muss schnell darauf eingehen, weil, also ich bin seit 4 Jahren rauchfrei. Und ja, durch Hypnose, Juri, deswegen bin ich da total, also ich fühle das total. Und ich wusste schon ein paar Jahre davor, dass ich diese Hypnose machen werde, und wusste auch, dass ich ab dann nie wieder rauche. Das wusste ich, ohne Schmarrn. Also, und so war es auch einen Tag später. Mein größter Wunsch war, dass es keine Rolle mehr spielt für mich. Mhm. Und ab einem Tag später habe ich nie mehr bis dato an Zigaretten gedacht. Interessiert mich gar nicht. Und ich weiß, ich werde nie mehr rauchen. War aber davor natürlich wie jeder Raucher völlig süchtig, und deswegen finde ich das ein ganz spannendes Thema. Also, gell, Jordi, du weißt es eh, du hast das also mitbegleitet. Gell? Also deswegen mega.
Ja, ich habe auch selber 7 Jahre lang geraucht. Vom Studium habe auch über Hypnose aufgehört, als ich das gelernt habe. Also wir haben dann im Hypnoseseminar, hatten wir immer so Themen, und da haben wir dann gesagt, habe ich dann zu meinem Übungspartner gesagt, ja, dann mach mich mal rauchfrei.
Wirklich?
Und es ist halt wirklich cool. Ich finde das cool, wie du das beschreibst, ne, dass es darum geht, dass du das wusstest, denn was viele bei Hypnose falsch verstehen, ist, dass du die ganze Magie selbst vollziehst. Also der Hypnotiseur macht nichts mit dir, sondern er hilft dir nur, das, was du für dich entschieden hast, umzusetzen und zu festigen. Ja. Und das ist da ganz wichtig zu verstehen. Also Voraussetzung für eine gelingende Hypnose-Session ist, dass du den innigen Wunsch hast, aufzuhören. Genau. Und wenn jemand zur Session kommt und sagt, ja, probier mal hier, mal schauen, was bei rumkommt, kannst du jetzt schon wissen, da wird nicht viel passieren. Genau.
Ich kann mich ja nur gut erinnern an diesen Moment, ich glaube, es hat so eine Stunde gedauert, ich war ja während der Hypnose, es hört sich jetzt echt witzig an, ich war ja während der Hypnose bereits enttäuscht, dass ich nicht mehr in Trance war. Also das war ganz spannend, sondern das war für mich so ein total oberflächliches Gefühl. Und im zweiten Schritt hat mich noch gestört, dass die Dame, die mich hypnotisiert hat, die hat einen sehr starken bayerischen Slang gehabt und hat immer versucht, Hochdeutsch zu reden und hat sich währenddessen immer versprochen. Und ich habe das in der Hypnose total präsent immer gespürt und war dann eigentlich der Meinung, ach Gott, ob das wohl funktionierte. Aber es hat funktioniert.
Ja, weißt du, was du beschreibst, ist ganz schön so, dass du jetzt keine tiefen Trance hattest oder so. Also das kannst du natürlich auch, ne, dich wegbeamen, dass die Stunden vergehen, ohne dass du das mitkriegst, dass es sich für dich anfühlt wie 2 Minuten. Aber du brauchst diese extreme Tiefe nicht immer für alle möglichen Veränderungsarbeiten, denn sehr, sehr viel Werbung, sehr, sehr viel Marketing versetzt dich in Trance. Das heißt, du bist heutzutage die würde ich mal sagen, 90% der Zeit, die du wach bist, bist du irgendwie in Trance, weil dich irgendetwas mitnimmt. Ne? Wahrscheinlich auch hier manche Sätze, die ich sage, meine Stimme, und wenn du der halt weiter folgst, wenn du den Bildern folgst, die ich manchmal mit meiner Sprache male, das ist, mein Hypnose-Mentor hat mal gesagt, für ihn ist Hypnose ein verstärkter Fokus auf das innere Erleben. Das heißt, die Aufmerksamkeit, die du sonst nach außen hast, na, wenn ich mir hier das Mikro anschaue, den Computer oder so, die kehrt sich um, darum machst du auch die Augen zu und du fokussierst dich nach innen auf deinen Körper, auf deine Atmung, auf Bilder, die in dir hochkommen, auf Bilder, die du malst. Das heißt, der ganze Fokus geht nach innen und das schafft halt gute Werbung auch, die dich dazu bringt, dir etwas vorzustellen, dich etwas fühlen zu lassen, wo du auf einmal von diesem Gefühl so gepackt bist, dass du dem einfach nur folgen willst und ja, in ganz andere Welten abdriftest.
Jetzt haben wir schon ein sehr gutes Beispiel davon mitbekommen, wie geladen du bist, gell? Wie gefüllt du bist mit Kreativität, mit tiefen Gedanken. Gell? Und was mich sehr beeindruckt, wenn ich mir jetzt auch so ein bisschen die Rezensionen deiner Kunden und deiner Absolventen, deiner Workshops anschaue, die halt wirklich durch die Bank sagen, toller Workshop und dieses hohe Maß an persönlichem Interesse, das von dir ausgeht. Also, dass du auch wirklich deine Teilnehmerzahl geringer hältst, damit du dich wirklich klar auf jeden Einzelnen konzentrieren kannst. Und das gepaart mit dem Faktor, dass es so scheint, als wärst du wirklich 24/7 gut aufgeladen, in guter Stimmung und so weiter. Da frage ich mich halt, also, wie schaffst du das, dass du jeden Tag so viel kreative Energie abgeben kannst? Liegt es allein nur daran, dass du dich mit allem Möglichen füllst, dass du wie so diese Wolke bist, von der du vorhin gesprochen hast? Oder ist es noch etwas anderes, was dich da motiviert?
Also mir hat zuletzt mal, hat mich ein Teilnehmer gefragt, Juri, wie viele Stunden hat dein Tag? Weil die ja halt dann auch sehen, was ich alles mache. Ne? Ich gebe denen Feedback auf ihre Texte und dann kommen neue Sachen im Kurs und dann sehen sie ihr plötzlich Podcast-Folgen, Videos von mir und denken, wann macht er das alles? Und nebenbei schreibe ich sogar noch Bücher. Und es hat alles sehr, sehr viel mit einer Struktur zu tun. Das, was ich eben gesagt habe, dieses Lesen von 6 bis 7 Uhr morgens, es ist tatsächlich ein Ritual. Das Lesen gehört für mich zum Schreiben dazu. Das heißt, das inspiriert mich. Das bringt mich auch morgens aus dem Bett raus. Also wenn du es nicht schaffst, so morgens um 6 aus dem Bett zu hüpfen, dann mach direkt etwas ganz am Anfang des Tages, was dir Freude bereitet. Und ich lese im Moment tatsächlich Faust von Goethe, einfach weil ich das betreutes Lesen mache mit einem Philosoph dazu und entdecke das neu und entdecke, wie viel da drin steht, und das macht mir Spaß und das inspiriert mich, also gibt mir von morgens schon viel Energie in den Tag hinein. Und was ich gemerkt habe, was mir Energie raubt, ist, wir haben zum Beispiel alle so Themen, die für uns total, total wichtig sind, und ich habe lange Zeit dazu tendiert, diese Sachen, also aus einem sehr hohen Pflichtbewusstsein mir gesagt, ja, ich muss noch das machen und dann für den Kunden und mir dann gesagt, ja, am Ende des Tages, wenn dann noch Zeit bleibt, dann mache ich dann meine schönen Sachen. Das klingt total logisch, wenn du ein großes Pflichtbewusstsein hast, doch es kann auch total nach hinten losgehen, wenn am Ende des Tages, wenn du so fertig bist, dass du die Sachen, die für dich wichtig sind, nicht mehr hinkriegst, und das zehrt an dir. Das habe ich ganz lange miterlebt, dass es mich halt wirklich irgendwo ausgelaugt hat, zu wissen, ja, ich mache den ganzen Tag viel, aber die Dinge, die mir wirklich am Herzen liegen, die mir wichtig sind, die kommen nicht voran, weil ich immer alles andere priorisiere. Und dann habe ich halt gemerkt, wie wertvoll das Lesen ist, und habe das halt zur Prio Nummer 1 gemacht. Und das ist halt auch schon so eine gute Möglichkeit, deinen Zustand, deinen Energiehaushalt zu pushen. Da gehören aber auch noch andere Sachen zu. Und vor ein paar Wochen hat mich mal jemand im Interview, hat mir jemand eine ähnliche Frage gestellt, der gesagt hat, was ist deine größte Herausforderung als Texter? Und da habe ich tatsächlich auch so aus dem Gefühl heraus gesagt, es ist State Management, also Zustandsmanagement, selbst zu gucken, in welchem Zustand bin ich gerade und ist das förderlich für das, was ich tue? Weil ich bin nicht den ganzen Tag so energiegeladen. Ich habe manchmal Downs und dann geht es halt auch darum zu wissen, was ich tue, ne, um da rauszukommen. Das kannst du mit Musik tun. Das kannst du aber auch, ich habe hier so einen Aromadiffusor im Büro stehen, der halt Düfte in den Raum bringt, Zitrusdüfte oder Lavendel mag ich zum Beispiel total gern und das macht sofort was mit dir. Ne? Das stimuliert dich, bringt nochmal andere Gefühlszustände. So kannst du dich in andere Zustände bringen, habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch, ne? Aufstehen, sitzen, je nachdem.
Ganz wichtig, gell?
Ja, je nachdem, wie ich mich gerade fühle, ne? Im Stehen denkst du ganz anders als im Sitzen und arbeite halt auch für mich selbst mit Trancen, das heißt mit Trancen, die mich in bestimmte Zustände bringen, wo ich halt sehr schnell entspannen kann, Energie aufladen kann. Also das aus der Hypnose und mache sehr, sehr viel Sport. Das heißt so, grundsätzlich ist für mich so, Kreativität bedeutet halt auch ein Feingefühl dafür zu entwickeln, in welchem Zustand bin ich gerade. Weil ich habe auf die Frage ja geantwortet, was ist der Kreativitätskiller, ist Stress und Angst. Und solange Stresshormone wie Cortisol durch dein Blut laufen, wirst du sehr, sehr schwer kreativ sein. Und darum so, die Magie, glaube ich, ist das zu spüren, bin ich jetzt gerade in einem Zustand, der förderlich ist für das, was ich vorhabe, oder funktioniert das gar nicht? Und dann hilft es manchmal einfach, alles hinzuschmeißen, rauszugehen in den Wald oder zum Sport, dich einfach auszutoben, also auch möglichst nicht unbedingt Musik, es sei denn, es hilft dir, keine Hörbücher, keine Podcasts, gar nichts, einfach mal abschalten und zu gucken, wie sich dann halt, ja, wie dein Hormoncocktail im Blut sich reguliert und wie du dann plötzlich auf ganz, ganz neue Ideen kommst.
Darf ich mal nachfragen, Juri? Das heißt, ja. Du bist ja selbstständig.
Ja.
Und heißt es, du hast dich von sämtlichen Verpflichtungen gelöst und machst jetzt mehr das ausschließlich, was dir Spaß macht? Oder hängst du, wie es den meisten auch Selbstständigen geht? Ich bin auch selbstständig schon lang und man hat ja doch so seine gewissen Verpflichtungen. Und also ich kann mich nicht immer von allem losreißen. Wie ist das denn bei dir?
Ich würde sagen, ich habe heutzutage fast nur noch Jobs, die mir wirklich Spaß machen. Also zum Beispiel das Texten vermitteln, das Dozieren, das liegt mir total. Ne? Auch Menschen Feedback auf ihre Texte geben, mit denen dran schleifen, dass es besser wird. Da verliere ich mich wirklich manchmal. Dann wollte ich eigentlich nur 10 Minuten irgendein Feedback geben und dann mache ich aber irgendwie eine Stunde, weil ich mir denke, ach, das wäre noch cool und das. Und dann gebe ich das mit und da blühe ich halt auf. Und da gucke ich auch nicht unbedingt immer so auf die Zeit. Parallel jetzt als Texter, kann ich mich erinnern, ich hatte mal so ein paar Jobs, die waren zäh, aber auch einfach nur, weil der Kunde nicht wirklich wusste, was will ich und wo will ich hin. Und wenn du kein klares Ziel hast, ist es sehr schwierig anzukommen. Ist auch so ein Spruch von meinem Fahrschullehrer, der meinte mal, wenn du kein Ziel hast, dann kannst du ein Auto haben mit 700 PS, du kannst fahren so schnell, wie du willst, du wirst niemals ankommen. Und das kann ganz frustrierend sein. Mhm. Aber ich habe schon sehr früh in meiner Selbstständigkeit gemerkt, dass ich nicht unbedingt die Masse an Kunden brauche, sondern ich habe vielleicht, meinen Kundenstamm kannst du an zwei Händen abzielen und ich kann trotzdem, also bin trotzdem vollkommen ausgelastet. Das heißt, ich habe mir so ein bisschen den Luxus gegönnt, mir die Projekte auszusuchen, die mir richtig Spaß machen und dann bin ich halt dabei geblieben. Und das Schöne ist, Kunden, die du magst, die cool sind, kennen auch Kunden, die genauso cool sind.
Genau.
Dann schaffst du dir so deinen eigenen Kosmos.
Ja. Das kam aber bestimmt erst später, oder? Dass du dir diese Kunden ausgesucht hast, weil ich glaube, am Anfang stelle ich mir das schon ein bisschen schwierig vor, da musst du halt nehmen, was kommt, oder?
Ja, am Anfang habe ich echt so ein paar unschöne Erfahrungen gemacht, auch so kennt man so ein bisschen in der Kreativbranche, ne, dass so Leute auf dich zukommen und sagen, ja, hier, guck mal, das Projekt, mach das bitte mal gratis für uns, dann zeigst du mal, was du auf dem Kasten hast und dann schauen wir weiter. Bin mehrfach so, also ja, hat man mir übel mitgespielt, weil ich mich dann ins Zeug gelegt habe und dann kam nicht mal ein Danke und ich habe nichts davon bekommen und es ging auch nicht weiter. Das heißt, das waren so unschöne Momente. Ich habe aber zu Beginn meiner Selbstständigkeit, und das war ganz cool, habe ich ja sehr viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, war auf sehr, sehr vielen Seminaren. Und da sind halt Leute, die voller Energie sind, die wachsen wollen, die sich selbst verändern wollen. Und in diesem Umfeld habe ich gesagt, ja, ich bin Texter. Und das fanden Leute dann so faszinierend, okay, dass sie gesagt haben, ja, du, ich brauche einen. Können wir da nach dem Seminar mal drüber sprechen? Das heißt, meine ersten Kunden waren häufig dann sogar auch die Trainer, bei denen ich war, die dann gesagt haben, ja, ich suche schon lange einen, mach mal was für uns. Und dann bin ich in der Bubble, also habe mich sehr, sehr lange Zeit unter Trainern der deutschsprachigen Persönlichkeitsentwicklungsszene getummelt, für die getextet und bin in dem Bereich dann auch sehr schnell zu sehr vielen coolen Kunden gekommen. Ja.
Ah, das ist eine tolle Geschichte, ja. Mhm.
Was man vielleicht oder wovon man ausgehen könnte am Anfang, wenn man dich so betrachtet als Person, auch als Marke, gell? Du bist immer so positiv, gell? Und ich glaube, es ist aber nicht so, dass du jetzt durch diese ganze Positivität, die ja auch, sage ich mal, zwingend notwendig ist, um wirklich kreativ sein zu können, weil in einer schlechten Stimmung kannst du keine kreativen Leistungen bringen, dass du aber da trotzdem das Negative, also Fehler oder Fauxpas oder solche, aus denen man auch lernen kann, dass du die nicht einfach nur pauschal ausblendest, weil solche gibt es nämlich auch, die sagen, ja, du musst positiv sein, Tag ein, Tag aus und alles andere lässt einfach neben dir liegen.
Dabei brennt die Hütte lichterloh.
Richtig, ja. Richtig. Und ich glaube auch dieses Extrem, wenn man das so bedient, ist es genauso wenig zielführend.
Du, ich bin da komplett bei dir. Also dieses positive Denken nicht um jeden Preis, denn ich meine, für mich bedeutet positiv denken halt Themen aus anderen Perspektiven zu betrachten. Doch es geht nicht immer darum, diese rosarote Brille aufzusetzen, sondern mehr Perspektiven einzublenden. Dazu gehört natürlich auch die sehr positive. Aber ich bin manchmal halt auch, also es kommt durchaus vor, dass ich im Alltag richtig abgefuckt bin. Das bringt es auf jeden Fall auch. Das heißt, ich bin nicht immer nur so dieser Strahlemann. Ich habe so, sagen wir mal, es sind so zwei Punkte. Das eine ist, ich bin extrem lösungsorientiert. Das heißt, ich verhasple mich nicht lange. Das hast du auch bei meinen Antworten auf die Fragen gesehen. Ne? Nicht immer die gleichen Fehler machen und nicht die ganze Zeit nur denken, sondern auch handeln, machen, ist ganz wichtig. Das heißt, diese Lösungsorientierung bedeutet halt, ich begegne Menschen grundsätzlich mit einer Offenheit und mit einer Neugier, damit sich überhaupt etwas verändern kann. Und für manche ist das halt Positivität. Für mich ist das die gute, fruchtbare Grundhaltung für eine positive Entwicklung, damit sich überhaupt was in die Richtung entwickeln kann. Und das andere ist, und das hat mir ein Mentor beigebracht, in allem, was ich tue, diese Haltung des Experimentierens anzunehmen. Und ich glaube, das ist halt auch für Kreativprozesse sehr wichtig. Da hat der Seth Godin mal einen schönen Spruch rausgebracht, der da meinte, Kreativität bedeutet, Dinge zu tun, von denen du nicht sicher bist, dass sie funktionieren werden. Und das ist halt etwas, was sich viele Menschen heutzutage nicht trauen, das Risiko einzugehen, etwas zu machen, das halt komplett gegen die Wand fahren kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Magie. Und wenn du dir sagst, dass alles, was wir tun, auch wenn wir Ads schalten, wenn wir Texte schreiben, alles ist ein riesiges Experiment. Ja. Und beim Experimentieren gibt es ja zwei Seiten. Auf der einen Seite probierst du etwas, du gibst etwas nach draußen und dann bekommst du Feedback wieder von der anderen Seite. Das heißt, es ist so ein ständiges Geben und Nehmen. Das heißt, einerseits gibst du was raus und dann heißt es auch nochmal, dich zurückzunehmen, zu lauschen, was kommt denn zurück? Und das halt wieder zu verarbeiten und so entsteht halt ein Experiment. Und so entstehen sehr, sehr schöne Texte, denn die entstehen nicht so, dass ich die Decke anschaue, so 10 Sekunden und dann fällt mir ein cooler Slogan ein, sondern es ist halt wirklich mit einer sehr, sehr großen Frustrationstoleranz sich durch alle möglichen Scheißideen wälzen. Das ist so ein kleines Geheimnis, dass ich lange Zeit dachte, so von großartigen Textern, die ich bewundert habe, dachte ich mir immer, ja, die haben irgendein Geheimnis. Irgendwas machen die anders als ich. So ein Trick, mit der sie sehr schnell auf gute Ideen kommen. Doch als ich dann hinter die Kulissen blicken durfte und gesehen habe, was für ein Müll die sich stellenweise zusammenschreiben, wo manche halt in meinem Ansehen total gesunken sind, weil ich mir gedacht habe, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das ist aber das Geheimnis dann letzten Endes, sehr, sehr viel Müll rauszuschreiben und dann dazwischen dann die kleinen Goldperlen zu finden.
Wo wir gerade beim Thema Experiment sind, glaube, dass für uns Experimente auch nicht schaden würden, weil man nämlich gern was das Feedback angeht von unseren Zuhörern, auch gerne mal ein bisschen experimentieren würden. Und wir schätzen immer Feedback von unseren Zuhörern und deswegen haben wir dafür auch einen entsprechenden Einspieler.
Gefällt dir der Podcast? Wenn ja, dann freut uns das riesig. Und noch mehr würden wir uns über dein Feedback freuen. Nutze also die Bewertungs- und Kommentarfunktion und sag uns, was dir gefällt oder was wir noch besser machen können.
Ja, das waren bis jetzt sehr, sehr coole Gedanken. Also der Kopf ist schon wieder voll mit neuem Input, gell? Wirklich cool.
Also was mir noch eingefallen ist, Juri, du hast vorher erzählt, ich sehe mich da auch ein bisschen drin, so in meiner Laufbahn, dass du viel in der Agenturwelt wie ein Schwamm aufgesaugt hast und ich finde, das ist brutal wertvoll, gell, wie es ist. Ich denke, du siehst es auch so. Mir ist ähnlich gegangen. Ich habe wirklich da auch große Agenturen pitchen sehen und so weiter. Und erstens kommt man da also dahinter, wie das du vorher beschrieben hast. Ich sage immer, ich habe so viel gelernt darüber, dass auch die Größten oder vermeintlich Größten wirklich nur mit Wasser kochen und sich teilweise ja so aufblasen, gell, wie ein Pfau, also und ganz wenig dahinter ist. Aber es stimmt schon, das ist so wieder das Thema Erfahrung, gell? Also man muss einfach viel sehen. Man kann, glaube ich, jedem empfehlen, da auch mutig und experimentierfreudig zu sein und sich wirklich viel anzuschauen, weil du hast es vorher einfach wunderschön beschrieben, dieses Aufsaugen, teilweise sogar, wie sich die Menschen kleiden und so weiter. Also man merkt schon, jetzt wollte ich den Bogen spannen auf, ich habe ja einige Podcast-Folgen von Genie und Wahnsinn mir angehört, habe auch von vorne begonnen, also ich bin immer noch am Anhören. Und was mir relativ schnell aufgefallen ist heute, was mich total positiv überrascht hat, du bist wahnsinnig authentisch. Ich finde, also ohne dass es jetzt negativ klingen soll, ich finde, die Podcast-Folgen, die sind schon sehr business-getrieben. Also das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern die sind mit wenig drumherum gelabert, die sind gerade raus. Aber ja, ich würde business-getrieben, würde ich schon sagen. Und jetzt hört man aber relativ schnell, dass diese Empathie, die du am Anfang beschrieben hast, dass da wirklich viel dahinter ist und dass du meines Erachtens echt sehr authentisch bist und dass da, also man merkt da steckt ganz viel dahinter. Das finde ich echt cool.
Absolut. Also was ich mir auch gedacht habe, ist, man kennt ja, also ich nenne sie jetzt spontan einmal die Raketenfraktion auf LinkedIn. Das sind so die Businessmenschen, die halt in jedem Beitrag schon einmal mit 3 Raketen-Emojis reinstarten und ja, so wirklich immer einen auf Chaka und immer 1000% geben und so. Und leider ist es so, dass sich viele eben in dem gleichen Rahmen oder in dem gleichen Umfeld bewegen, in dem du dich bewegst. Also auch so in Richtung Mentaltrainer, Mentalcoach, NLP und so weiter. Und jetzt, also mir geht es zumindest so und ich glaube, es geht auch einigen anderen so, dass man da schon ein bisschen mit einem gewissen Vorurteil, sage ich jetzt mal, reingeht und liest, okay, der ist Mentaltrainer, ach, nicht schon wieder jemand aus der Fraktion. Wie schaffst du das für dich, dass du den Menschen beweist, hey, Mentaltrainer heißt jetzt nicht, ich gebe dir nur leere Worthülsen durch und irgendwelche Zitaten von indischen Mönchen, sondern ich gebe dir wirklich was an die Hand, womit du was anfangen kannst. Also wie schaffst du das, diese Authentizität rüberzubringen?
Das Erste ist, ich benutze tatsächlich das Wort Mentaltrainer statt des Wortes Coach, weil das Wort Coach so für mich ziemlich verbrannt ist und Mentaltraining ist nochmal für mich eine andere Ebene. Das hat nochmal was anderes, also ist ein anderer Schwerpunkt, ist vielleicht eine Unterkategorie des Coachings. Und darum versuche ich da halt Wörter zu nutzen, auf Wörter auszuweichen, die noch nicht so verbrannt sind. Und das ist in meiner Bubble, in meiner Welt, ist es zumindest so ansatzweise das Mentaltraining. Ich habe das, was du vielleicht als Authentizität oder Direktheit, Ehrlichkeit empfindest im Podcast, entsteht dadurch, dass ich ganz am Anfang, als ich noch nicht so richtig wusste, wie das geht, habe ich angefangen, Episoden zu skripten. Das heißt, ich habe ziemlich wortgetreu runtergeschrieben, was ich sagen wollte und dann versucht, das vorzutragen, was was dann dazu geführt hat, dass es mich unglaublich viel Zeit gekostet hat, mich extrem frustriert hat, wenn etwas nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt habe und irgendwo der Funke nicht richtig überspringen wollte. Und dann bin ich dazu übergegangen, dass ich halt einfach jedes Mal vor einer Episode mir ein Thema ausgesucht habe, was ich rüberbringen möchte, bin in mich gegangen, habe mir eine Story gesucht, an der ich das festmachen kann und dann sitze ich hier vor dem Mikro, mache die Augen zu und fange einfach an zu erzählen. Und das führt dann halt dazu, dass, so wie ich das auch jetzt mache, ne, dass es halt einfach sehr spontan kommt, sehr intuitiv ist. Und das führt dann zu einer sehr, sehr großen Ehrlichkeit. Und das empfehle ich auch sehr, sehr vielen Leuten für das Marketing, für das eigene Marketing. Also wenn du Coach bist, sehr, sehr viel mehr aus der Intuition, aus dem Gefühl heraus zu machen und weniger mit dem Kopf zu schreiben, was vielleicht gut klingt. Denn tatsächlich die schönsten Beiträge mit der größten Performance bei LinkedIn waren solche, wo ich halt morgens da saß und dachte mir, boah, heute weiß ich so gar nicht, was ich schreiben soll. Nehme ich mal einfach das Foto vom Wochenende, da war ich wandern, total crazy Landschaft, schreibe einen netten Spruch dazu und zack, hat das Ding irgendwie 20.000 Menschen erreicht. Und das halt einfach nur, weil es so spontan und locker kam und dann, weil es meistens sehr stark mit Emotionen und mit Geschichten, mit Bildern versetzt ist. Und das ist im Grunde genommen das, was ein Texter macht. Ne? Wir malen mit Emotionen große Bilder oder Geschichten in die Köpfe von Menschen. Und das ist die Magie dahinter. Und da empfehle ich halt auch wirklich allen, sehr, sehr stark mit solchen Bildern zu arbeiten. Im Marketing halt auch gerade Coaches, die vielleicht immer wieder mit den gleichen Floskeln zu kämpfen haben, ne? Wie entfalte dein volles Potenzial, brich aus deiner Komfortzone. Das, was ich eben gesagt habe, zum Beispiel Angst ist der Türsteher zur größten Party deines Lebens, ist im Grunde genommen eine ähnliche Botschaft wie verlasse deine Komfortzone, aber es ist ein neues Bild. Es ist ein erfrischend anderes Bild, das Menschen so noch nicht gelesen oder gehört haben und das schafft dann wieder Aufmerksamkeit, weil es nochmal so eine neue Perspektive ist und dazu ermutige ich halt deine Bilder zu finden, deine Stories, deine Vergleiche, deine Metaphern und dann kriegt das so, dann sprichst du zwar über die gleiche Botschaft, aber sie wirkt nochmal originell, anders für Menschen und damit kommst du sehr schnell am inneren Türsteher vorbei, denn viele Botschaften nehmen wir einfach gar nicht mehr wahr, weil sie einfach an uns abprallen, ne? Dann, wenn sich Kundenhirne ausschalten und das empfehle ich halt grundsätzlich damit reinzugehen und ganz wichtig, so im Marketing ist vielleicht auch so ein Texttipp, sehr, sehr stark auf das Endergebnis zu fokussieren, weil ich merke halt auch, dass viele Coaches hingehen und sehr logisch argumentieren, sehr stark sagen, was kann ich für dich tun? Stattdessen mal einfach mal ein Bild in die Köpfe der Kunden, wie wird ihr Leben sein, wenn sie mit dir erfolgreich zusammengearbeitet haben oder erzähle Geschichten von Menschen, denen du schon geholfen hast, auf eine sehr unterhaltsame, direkte Art und Weise oder erzähl halt auch von dir selbst. Das waren dann halt die Sachen, die halt wirklich für mich gesprochen haben, von dem kleinen introvertierten, sehr scheuen Jungen zu werden, zu jemandem heute, wo ich halt sage, ich bin sehr, sehr offen, sehr neugierig, manchmal halt auch, ich würde jetzt nicht sagen laut, denn Lautstärke ist nicht so mein Thema, weil mir fehlt halt auch so sonst die Tiefgründigkeit, aber ich würde sagen, ich habe heute eine sehr hohe Medienpräsenz verglichen zu dem, der ich noch vor 10 Jahren war. Das hätte ich mir niemals vorgestellt. Habe halt auch schon als Speaker auf Bühnen gestanden vor 1000 Menschen und das hätte ich mir halt eine lange Zeit niemals erträumt und da sieht man halt auch, bin ich halt bestes Beispiel dafür, was man alles erreichen kann, wenn man bereit ist, an sich zu arbeiten.
Wie geht's dir damit, dieser Tiefgründigkeit? Ich weiß sehr gut, was du damit meinst, weil ich kann mich da absolut reinversetzen und ich glaube, Michael, du auch, weil wir sind ja auch beide Menschen, die den Tiefgang in Gesprächen suchen. Also wir zehren richtig davon, weil wir wissen, da kommt was dabei raus, da kann man sich über bestimmte produktive Themen unterhalten, man kann drüber nachsinnen, auch später noch. Und man lernt auch viel über sich selbst, man lernt über den anderen und das ist so ein bisschen Fluch und Segen, glaube ich, weil gerade in solchen Situationen, wo du jetzt eher Smalltalk führen solltest oder wo es tatsächlich ein bisschen oberflächlicher hergeht, da kann man sich leichter mal sehr verloren fühlen und man passt dann tatsächlich dann wieder nicht so rein, gell? Weil man kann natürlich nicht mit jedem immer über tiefgründige Dinge sprechen. Irgendwann wird man dann für den anderen auch nervig, gell? Also wie gehst du damit um?
Das hängt davon ab, wie du es machst. Ne? Ich habe zuletzt, das wäre noch so ein zweites Business-Wort gewesen, das mich triggert, ist das Wort High Performance. Das höre ich im Moment in meiner LinkedIn-Bubble überall und irgendwann hat es mich so ist mir so auf den Keks gegangen. Ich versuche ja so ein bisschen jugendfreien Wortschatz, also jugendfreundlichen Wortschatz zu verwenden, dass ich das Wort Deep Performance geprägt habe für mich. Ich will keine High Performance machen, ich will Deep Performance. Also ich will nicht, darum halt auch in meinen Seminaren, in meinen Kursen nur 6 bis 8 Teilnehmer, weil ich will, dass das Deep ist. Ich will, dass wir den Dingen wirklich auf den Zahn fühlen und da halt wirklich an die Substanz gehen. Und all das, was so High Performance ist, ist häufig, dass es nur an der Oberfläche kratzt und mir nicht tief genug geht. Also ich will jetzt hier nicht alles, was High Performance ist, schlecht reden oder so. Aber das, wie es manchmal halt missbraucht wird, sagen wir mal so. Und in diese Tiefe zu gehen, da kann dir gewiss nicht jeder folgen, weil viele Menschen tun sich halt schwer, damit dorthin zu schauen, was sie sehen, wenn sie denn mal halt wirklich in die Tiefe gehen und nach innen gehen. Und es gibt halt auch nicht viele Menschen, die halt einfach so den ganzen Tag, ich kann 12 Stunden auf mich allein gestellt im Büro sitzen, auch wochenlang, ohne verrückt zu werden, weil ich sehr, sehr gut mit mir klarkomme und wenige Dinge haben an mir selber, die mich noch triggern. Und wenn ich halt was erkenne, was mir unangenehm ist, dann arbeite ich daran oder ich spreche halt auch sehr, sehr offen darüber. Und das ist vielleicht jetzt was, wo wir den schmalen Grat finden zwischen Smalltalk und Deep Talk, ist ja vielleicht das, was man heute auch schon so ein bisschen als Buzzword Real Talk nennt. Ne? Einfach, dass du sehr ehrlich und locker halt einfach so drauf losredest. Ne? Auch auf kleine Fragen, ne? Wenn man dir sagt, ja, wie geht's dir heute? Oder sagst, boah, heute Morgen ging's mir so richtig scheiße, aber dann habe ich das und das gemacht und dann ist das und das passiert und jetzt fühle ich mich so und so. Also nicht, also wirklich unvermittelt direkt dir aus der Seele heraus plaudern und auch sowas, das kennst du vielleicht auch von mir bei LinkedIn, so eine gewisse Verletzbarkeit mit reinbringen, nennt man auch so schön Vulnerabilität, also halt auch klar machen, hey, ich bin kein Superheld, mir geht's manchmal beschissen und manchmal geht's mir besser und das halt auch offen anzusprechen und das muss dann nicht unbedingt deep sein, aber ich glaube, die Tiefe kommt dadurch, dass du vielleicht auch mal Dinge sagst, die sich andere nicht trauen würden und das gibt dann halt so einen erfrischenden Tiefgang ins Gespräch, weil es so Worte sind, die du nicht unbedingt jeden Tag hörst.
Juri, du hast anfangs auch gesagt von viel Fehlern, Ängsten und viel Scheiße. möchtest du da mal kurz näher drauf eingehen? Was hast du da erlebt in der Vergangenheit?
Was meinst du jetzt genau? In welchen Bereichen?
Du hattest auf die Anfangsfragen reagiert mit dass es natürlich auch viele Ängste gab bei dir früher und auch du von Fehlern geprägt bist. Gibt es da besondere Story drüber oder ist es so dein Werdegang, der dich jetzt stark auch von Fehlern geprägt hat, also Fehler gemacht, dann besser gemacht?
Ja, ich würde halt sagen, so Dinge, die halt echt schwierig war, das war halt schon auch als Junge im Abi auf dem Schulhof, ne, wo halt andere natürlich schon gemerkt haben, dass mit mir irgendwas anders ist und es da halt auch durchaus, ja, beschissene Zeiten gab, ne, auch im Sinne von Mobbing und sowas, habe ich auch erlebt. Das ist zum Beispiel sowas gewesen, aber halt auch so richtige Fehler. Fehlerprojekte sind halt mehrere Bücher, die ich angefangen habe, ohne sie durchzuziehen, sind aber auch so Themen gewesen, wo ich mir nicht erlaubt habe, Fehler zu machen, wo ich zum Beispiel mit meiner Selbstständigkeit 2 Jahre lang mit mir gehadert habe, immer wieder hin und her, an manchen Tagen mutig sein und dann doch nicht und dann wieder zurückgezogen und dann gemerkt habe in dieser Zeit, ne, ich traue mich nicht, gewisse Dinge zu machen, aber andere sind schneller, sind lauter, die ziehen einfach an mir vorbei und machen ihr Ding und ich bleibe hier auf dem Abstellgleis. Das waren solche Momente.
Aber das ist doch super spannend. Ja. Also das finde ich mega spannend. Da könntest du jetzt eine Stecknadel fallen hören. Findest du nicht? Charlie, siehst du das?
Ja, absolut, ja.
Aber wie, weil du sagst, andere haben dich überholt oder wie kommst du da raus oder wie hast du das verbessert?
durch einen Coach, den ich mir selbst genommen habe, der mir einen richtig feinen Tritt in den Hintern gegeben hat und mich dazu gezwungen hat, Dinge mal umzusetzen. Weißt du, ich habe vor, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist. Ich glaube übrigens, dass ich schon länger als 8 Jahre in Deutschland lebe. Ich glaube, es sind vielleicht schon 10 oder 11. wenn ich jetzt gerade so zurückschaue, ich erinnere mich nämlich noch, dass ich mit meinem besten Freund vor 13 Jahren irgendwo in Aachen in einem Burgerladen saß und wir haben Burger gegessen und Bier getrunken und haben uns über die Selbstständigkeit unterhalten. Und dann hatten wir damals so einen Plan, wo wir gesagt haben, hey, also er ist ein ziemlich cooler Logistikfreak und ich hatte mich schon immer mit neuen Ideen beschäftigt. Und irgendwann kam uns die Idee, hey, wir kochen doch super gern und machen super gerne Rezepte nach. Wie wäre es denn, wenn man ein Unternehmen gründen würde, wo wir den Menschen Rezepte schicken und damit sie nicht einkaufen gehen, halt auch direkt die Zutaten mit hinzu. Und das wäre doch richtig, richtig cool und haben dann sogar so an dem Abend voller Aufregung so eine Art Businessplan entwickelt und dachten, hey, das hat echt Potenzial, aber ist auch ganz schön groß von der Idee. Und haben wir das irgendwie noch 1-2 Wochen ein bisschen besprochen und dann ist es halt in der Schublade gelandet. Und vor 1-2 Monaten bekam ich dann ein Newsletter von HelloFresh mit dem Hinweis, hey Juri, wir feiern 10-jähriges Bestehen, feier mit uns. Und wo ich mir dachte, ey, ich hatte 3 Jahre bevor es euch gab, schon die Idee, ich könnte jetzt Herrscher über ein Imperium sein, aber ich habe es mal wieder nicht umgesetzt. Und jetzt kommen wir zur Beantwortung deiner Frage. Das ist auch, glaube ich, der größte Scheiß, den ich mit mir selbst veranstaltet habe, ist, ich glaube, ich hatte 10 oder 20 solcher Ideen im Laufe der letzten 10 Jahre, auch häufig mit guten Freunden, und nie ist was draus geworden.
Daher kommt das auch so cool. Ah, das ist so nachhaltig jetzt. Also weil in meinem Umfeld, ich habe viel mit Auszubildenden und so zu tun, das Problem, das ist ja vorherrschend. Also das hat doch jeder Kreative, hadert doch mit dem, dass man sich denkt, Mensch, tu die Dinge, setz die Dinge um. Ich glaube, wir haben das einmal zelebriert, tu es einfach. Ja, und das ist so cool jetzt, wenn du das sagst. es klingt einfach herrlich.
Ja, weißt du, dann hat damals, habe ich dann mir einen Business Coach an die Seite genommen und der sollte halt dann mit mir halt mal was auf den Weg bringen. Und dann habe ich ihm halt so davon erzählt, von diesen ganzen Sachen, die in der Schublade gelandet sind. Und dann ist irgendwann so ein Spruch vor meinem inneren Auge aufgekommen, den ich in meinem Podcast und in meinem Blog immer wieder nach vorne bringe, ist, eine Idee ohne Umsetzung ist ein sterbender Gedanke. Das heißt, ich hatte damals so die Idee, hey, du könntest ja so eine Plattform machen, wo du Ideen entwickelst und du verkaufst dann einfach die Ideen, bis mir klar wurde, eine Idee ohne Umsetzung ist nichts wert. Da kannst du dir halt, du kannst es noch so abfeiern, solange du nichts umsetzt, passiert damit nichts. Ja. Und in diesem Satz, eine Idee ohne Umsetzung ist ein sterbender Gedanke, da steckt auch sehr viel Schmerz drin. Denn ich habe schon viele halt sehr, sehr schöne Ideen einfach sterben sehen, weil sie nicht in die Umsetzung kamen. Und ich sehe dieses Wort halt Umsetzung dann auch sehr schön wörtlich. War mal auf einem Seminar von einem Trainer, der hat das dann auch so gespielt. Der hat dann so nach der Pause, wenn alles ruhig war, hat er ins Mikro gesagt, umsetzen. Und das bedeutete halt, such dir einen neuen Platz, setz dich auf einen neuen Stuhl. Und dann hast du manche Leute, die springen halt sofort auf, greifen ihre Sachen und setzen sich halt nach vorne in die erste Reihe oder ganz nach hinten. Und ich sitze da, gucke dem ganzen Treiben 1 Minute wie erstarrt zu, packe dann meinen ganzen Kram zusammen und fange mal an, mich zu bewegen. Und das ist dann halt so ein ganz klassischer Moment, wo sich die Natur der Menschen zeigt und was für ein träger Umsetzer ich war. Und das liegt halt auch so ein bisschen an meiner Innenwelt. Ich bastle sehr, sehr gerne an Ideen, habe sehr viele Ideen, bringe das dann in meinem Kopf so zum Kribbeln und halt auch zum Leuchten. Doch wenn du Umsetzung hier auch nochmal wörtlich siehst, dann bedeutet Umsetzung für mich, Ideen aus deiner Innenwelt in die Außenwelt umzusetzen. Das heißt, du holst den ganzen Kram aus dir raus und bringst das in die Außenwelt, damit die Außenwelt das sehen kann. Und hier schließt sich der Kreis zu unserem Thema von eben. Hier fängt das Experiment an. Denn sobald deine Idee draußen ist, sobald sie umgesetzt ist, fängt sie an, mit der Umwelt, mit dem Kontext zu interagieren. Du kriegst Feedbacks, es passieren Dinge. Plötzlich macht es Puff und du denkst ja, wow, darüber hätte ich niemals gedacht, dass das passieren könnte. Und jetzt kommt Leben ins Spiel. Jetzt fängt die Idee an, sich zu entwickeln. Und das bedeutet natürlich auch, dass du weniger Kontrolle darüber hast, wie es sich entwickelt. Das ist halt quasi wie dein Baby, das nach draußen ist und jetzt anfängt zu leben. Und ich glaube, viele haben Angst halt davor, diesen Schritt zu machen von innen nach außen, ob das dann jetzt perfektionistische Gedanken sind oder was auch immer. Aber das ist so, ohne Umsetzung, wenn du das Ding nicht von innen nach außen bringst, wird es sich niemals entwickeln, wird es nicht wachsen können und wird wahrscheinlich in dir irgendwo verkümmern, weil der Raum zum Wachsen einfach zu klein ist. Wie so eine kleine Pflanze, die du in einem ganz kleinen Gefäß lässt und die kann halt ein Stück wachsen, aber irgendwann hört die auf zu wachsen, weil halt kein Platz mehr ist. Und da musst du halt umsetzen.
Würdest du sagen, das hat dich dann zum Macher gemacht?
Ganz ehrlich, ich tue mich immer noch sehr, sehr schwer damit, Dinge umzusetzen, weil ich immer noch so viele Ideen habe. Aber ich kaufe mir diese Scheiße nicht mehr ab. Das heißt, ich bescheiße mich nicht mehr selbst, weil ich mich immer noch begleiten lasse von Mentoren. Also ich habe so ein, zwei Leute meines Vertrauens, die mich dann dabei unterstützen, das zu durchleuchten. Und es ist halt auch total wichtig, nicht alles, was dir als kleiner Geistesblitz so im Kopf herumschwirrt, sofort für bare Münze zu nehmen und umzusetzen, sondern halt schon genau zu überlegen, bringt mich das wirklich dahin, wo ich perspektivisch hin will, dass dich die ganzen shiny Objects nicht von deinem Weg abbringen. Weil sonst fängst du an, ganz viel zu tun und das frustriert dann, wenn du dann wieder merkst, okay, an der einen Sache, wo ich wirklich hin will, da komme ich nicht näher.
Ja. Juri, wenn du jetzt so auf die momentane Kreativszene schaust mit sowohl ihren traditionellen Handwerksrichtungen, wo es jetzt so um den Printbereich geht, aber auch so neue Felder, die sich jetzt auftun, also gerade im Bereich Influencer-Dasein, im Bereich Livestreaming, Twitch, das ganze YouTube-Universum mit all ihren Content-CreatorInnen. Wie geht's dir so dabei? Also du bist jetzt auch so in einem Metier unterwegs, wo man sagen könnte, das ist ein, also es ist jetzt nicht vergleichbar mit einem echten Handwerk, wie jetzt zum Beispiel Maurern oder Schustern, weil da hat man immer so ein bisschen die Schwierigkeit, jemand, der sich nicht mit der Thematik befasst, dass er das auseinanderkennen kann, weil viele sagen ja, wenn ich mir jetzt einen Tisch mache, dann habe ich am Ende des Tages einen Tisch stehen. Wenn man von Marketing oder von Design spricht, dann ist es oft einmal so ein langwieriger Prozess, bis da mal überhaupt was dabei rauskommt. Und das Thema Sprache und Texten ist aber schon in diesen Bereichen ein hochwertigeres Handwerk, das auch Bestand hat und das man als Mensch tagtäglich braucht. Also das ist wirklich ein Bereich, der gebraucht wird. Das ganze Thema Influencer-Dasein und die ganzen kreativen Nischen, die sich gerade in der Twitch- und YouTube-Bubble auftun, mit der auch Menschen momentan, also sehr, sehr junge Menschen, muss man auch dazu sagen, extrem viel Geld verdienen, also Millionenbeträge, nur indem sie zum Beispiel sich beim Videospielen filmen und das Ganze live streamen. Bestes Stichwort, was jetzt gerade so in den Trends ist, ganz oben, dieses GTA-Roleplay, wo du quasi ein Rollenspiel betreibst in einem Open-World-Videospiel und Leute schauen das und kreieren da einen mega Hype drumherum und natürlich hängen sich da Unternehmen dran, machen Business draus, es fließt ein Haufen Geld. Wie bist denn du dazu eingestellt? Sagst du, nee, das ist jetzt mal so ein kleiner Hype, aber das ist in ein paar Jahren wieder vorbei, das hat keine Nachhaltigkeit? Oder spielt da jetzt wieder das Thema Experimentieren mit rein, wo du sagst, warum nicht? Also warum nicht so neue Wege gehen, warum nicht so neue Felder ausprobieren? Man weiß ja nicht, was daraus werden kann.
Boah, ich merke gerade, dass ganz, ganz viel jetzt an mir auf einmal zündet, worüber ich reden könnte. Ich versuche es gerade auf den Fokus zu bringen, so mein Gefühl dahinter. Zuerst, was solche Kanäle angeht, bin ich schon gerade so mit TikTok und so gerade geneigt, mal ein paar Experimente auszuprobieren. Ich halte es aber damit, absoluten Fokus zu wahren. Also ich habe jetzt mit LinkedIn eine Präsenz aufgebaut, ich baue jetzt einen Podcast auf, ich werde in Zukunft noch andere Kanäle erschließen, aber eins nach dem anderen. Also erstmal herausfinden, wie funktioniert der Kanal, wie kann ich mich hier von meiner Seite auf meine Art und Weise zeigen, und wenn das dann in den Flow gekommen ist, wenn daraus ein starkes System geworden ist, dann packe ich das nächste an. Also ich bin kein Freund davon, jetzt alles auf einmal anzupacken. Wenn es jetzt aber darum geht, so diese kreativen Entwicklungen zu bewerten, ist halt die Frage jetzt, welchen Maßstab ich da ansetze. Und ich frage mich jetzt insbesondere bei diesen neumodischen Sachen, ich meine, ich sitze auch manchmal auf der Couch und dann fange ich an, mir irgendwelche Reels anzuschauen irgendwelche oder bei TikTok Videos, und ich weiß halt, es triggert mich total, es macht mich süchtig, ich hänge dann länger da dran. Ich frage mich aber manchmal, ist es wirklich so kreativ? Denn psychologisch gesehen ist es nichts anderes als komplett berechenbar. Denn wo bleibst du dran hängen? Entweder an atemberaubenden, spektakulären Bildern von Unfällen, von Situationen, die komplett aus dem Rahmen fallen. Oder es sind halt besonders sehr, sehr hübsche Menschen, die dann irgendwie tanzen und ein bisschen nackte Haut zeigen. Und das natürlich macht auch was mit dir. Oder es sind süße Tiere. Tiere, da bleibe ich sehr, sehr häufig dran hängen, die so schöne Dinge machen. Ne? Der Husky, der menschlich sprechen kann. Und ich liebe diese ganzen kleinen Videos, wo ich dann manchmal daran hängen bleibe. Ich frage mich jetzt nur, also wenn da irgendjemand nett rumtanzt, das sind halt auch Leute, die wissen haargenau, dass sie sexy sind, dass sie gut aussehen und dass Menschen das konsumieren, halt einfach nur, weil es was in ihnen bewirkt. Und das ist unterm Strich ja alles Dopaminausschüttung. Und ich frage mich da manchmal, ja, was ist das Ziel des Ganzen? Denn die Maschinerie ist ja so aufgebaut, dass du halt einfach ein Video nach dem anderen schaust und weiter das Dopamin in dir produziert wird und du fühlst dich gut. Nur wenn es dir dann gelungen ist, da rauszubrechen, weil du halt nochmal irgendwie was in der realen Welt tun willst, dann merkst du halt, es wird schwerer, in der realen Welt überhaupt noch Freude zu empfinden, weil dein Dopaminspiegel so schwer ist, nochmal hochzukriegen, dass du halt dafür abstumpfst. Und da mache ich mir so ein bisschen Sorge, was ist das übergeordnete Ziel von dem Ganzen? Also ich habe mich ja auch in meiner Arbeit habe ja gesagt, ich committe mich dem Thema ehrliches Verkaufen nach ethisch-moralischen Standards. Das heißt, ich beschäftige mich sehr viel damit, wie können wir verkaufen im Marketing auf eine sehr schöne Art und Weise, ohne pushy zu sein, mit sehr viel Herz, indem wir halt auch Menschen verstehen. Da auch wieder so ein Spruch von mir, erst verstehen, dann verstanden werden und dann in diese Richtung langfristig etwas aufbauen. Und bei diesen ganzen Shiny-Object-Kanälen frage ich mich manchmal, wo ist das übergeordnete Ziel? Bei solchen YouTubern, denen beim Gaming zuzuschauen, das habe ich eine Zeit lang auch gemacht, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, meine Zeit ist mir dann doch zu schade dafür. Aber was halt auch da schön ist, es ist eine Form von Teilhabe. Ne, früher, wo wir noch halt alle vorm Fernseher gesessen haben und um 20.15 Uhr die gleiche Sendung eingeschaltet haben, das hat auch so ein bisschen das Gefühl, hey, wir machen jetzt alle gemeinsam was. Millionen von Menschen schauen sich das gemeinsam an. Und das ist halt auch schon so ein bisschen Lagerfeueratmosphäre, dann mit einem unterhaltsamen Influencer halt solche Welten zu entdecken und einfach mal Teil zu sein von etwas Größerem, wo ich mich halt zugesellen kann. Und auch das ist halt wieder, es ist halt Entertainment, ja. Ich frage mich aber, wohin das führen wird, denn halt gerade so digitale Welten, ich habe eine Zeit lang, war ich sehr, sehr krasser Gamer, habe super viel gespielt, sehr viel Ballerspiele, aber auch Strategiespiele und hatte dann tatsächlich nach so Exzessen, wo ich manchmal 10 Stunden am Stück gespielt habe, du setzt dich morgens am Samstag um 8 Uhr an den PC und auf einmal ist draußen dunkel, du merkst, du hast noch gar nichts gegessen und du fühlst dich halt einfach wie so ein kaputter Waschlappen, weil das Ding halt die ganze Zeit deinen Hormonhaushalt unter Kontrolle hat und auf einmal bist du wieder raus in der realen Welt und hast Probleme, im echten Leben klarzukommen. Und ich frage mich halt, da ist halt auch sehr viel Eskapismus drin, also dass die Menschen vor der realen Welt flüchten und sich da in digitalen Welten vielleicht was aufbauen, was sie mehr erfüllt. Ich meine, wir sind ja auch in einer Zeit, wo die Welt hier draußen nicht unbedingt so super angenehm, so super einfach ist. Die steckt immer wieder vor Herausforderungen. Und da habe ich manchmal den Eindruck, das sind halt so Fluchtwelten, digitale Fluchtwelten, die wir uns aufbauen, wo wir halt noch auf andere Art und Weise was erreichen können. Das heißt, ich tue mich da sehr, sehr schwer, das zu bewerten. Es hat natürlich auch sehr, sehr viele gute Seiten. Ich weiß aber halt da nicht, ob die Kreativität von Menschen da wirklich gut eingesetzt ist, um andere Menschen zu unterstützen. Das ist so die Frage, die in mir hochkommt.
Gerade so dieses Thema, was bewirkt man damit, also gesellschaftlich? Genau. Als Designer und besonders als Designer oder als kreativer Mensch, möchte man immer irgendwas bewegen oder man möchte irgendwie einen Beitrag leisten zur Gesellschaft, dass man weiß, man kann jetzt nicht die Welt verändern von heute auf morgen, gell, und man kann jetzt nicht irgendwas machen, was die Politik ersetzt oder so, aber man kann in seinem Umfeld, in seinem Handwerk Dinge tun und Dinge voranbringen, die der Gesellschaft was nützen. Und da verstehe ich deinen Punkt absolut.
Ich finde es schwierig, wenn man es, so ich oder jetzt im täglichen Business auch diese neuen Medien oder neuen Medienvarianten einsetzt oder irgendwann sogar einsetzen muss, obwohl es einem ja gar nicht, wo man jetzt gar nicht der persönliche Befürworter da ist. Und wo man halt aber auch merkt, die Dinge funktionieren ja erschreckenderweise auch ganz gut. Also ich tue mich da gut, ich bin jetzt schon ein bisschen ältere Generation, also ich tue mich da durchaus schwer, aber ich weiß auch, ich kann mich dem auch nicht komplett verschließen, weil, wie bereits erwähnt, die Dinge funktionieren. Und die Sinnhaftigkeit, die hinterfragt man dann gar nicht so, wenn die Dinge funktionieren.
Mhm, absolut. Da würde ich jetzt auch sagen, also wir haben jetzt schon fast 1,5 Stunden gequatscht. Also es ist wirklich die Zeit.
Zeit vergeht wie im Flug, gell?
Zeit vergeht. Aber es ist wirklich, ja, wenn man sich so einmal in ein Thema reingedacht hat, dann fließt es einfach, gell? Also dann,
absolut, ja.
Dann schaut man gar nicht auf die Uhr. Juri, vielleicht jetzt, um tatsächlich zum Schluss zu kommen, wir wollen ja auch in dem Podcast immer wieder so einen letzten Impuls geben, so ein paar letzte Gedanken, die sich jeder Mensch für sich mitnehmen kann. Also egal, ob es jetzt ein Azubi ist, ob es ein Student ist, ob es jetzt auch ein alter Hase ist, der schon sehr lange im Kreativbusiness drin ist. Was sind so deine Punkte, wo du sagst, diese Denkansätze begleiten dich dein Leben lang und die gibst du einem jeden weiter? Und von denen hat auch jeder was.
Ich würde zuallererst sagen, ich stelle mir sehr, sehr häufig die Frage, wenn ich, bevor ich davor stehe, irgendwas zu tun, etwas zu machen, loszulegen, was ist die eine Sache, die jetzt den größten Unterschied macht? Also was ist die eine Sache, wo du jetzt blickst über zu einem Projekt oder in deinem Leben im Allgemeinen, wo darfst du jetzt was ist diese bittere Pille manchmal oder den Frosch, den du morgens verspeisen darfst, der dir vielleicht nicht so viel Spaß macht, aber der den größten Unterschied macht? Und die Frage stelle ich mir jeden Tag. Ne? Auch heute Morgen war ich so ein bisschen aus meinen Routinen rausgerissen und dachte mir, boah, total chaotischer Tag. Aber wo ich mir gefragt habe, was ist die eine Sache, die ich jetzt heute machen muss, damit halt der Ball weiter am Rollen bleibt? Das ist so eine ganz zentrale Frage. Und insgesamt, weißt du, jedes Mal, wenn ich über Kreativität spreche, kommt alles irgendwann darauf runter, dass das, ganz egal wie viele Ideen du um dich herum wirfst, die größte kreative Schöpfung, die du betreiben kannst, ist dein eigenes Leben. Und das vergessen viele Menschen, dass du, wenn du dein eigenes Leben als, ja, sieh dich einfach als Drehbuchschreiber dieses Ganzen und du gestaltest das und das soll ein kreatives Meisterwerk werden, das man vielleicht mit einem Oscar auszeichnen könnte, mit was weiß ich für Preisen. Mach dir das mal klar, dass du diese Möglichkeit hast. Und wie würdest du das machen? Wie würdest du dein Leben inszenieren, gestalten, wenn es wirklich ein kreatives Meisterwerk werden sollte? Und das ist mal losgelöst so von allen anderen Ideen, von Business und so.
Das stimmt.
Weil du dir dann klar wirst, dass es in deinem Leben um sehr, sehr viel mehr ankommt als das, wo vielleicht gerade deine Gedanken dran hängen. Und was mir da halt sehr stark hilft, ist so diese Idee der Grabrede oder diese Todesgedanken, nennen das auch manchmal welche. Oder du kannst dich halt einfach fragen, hey, auf ganz entspannte und lustige Weise, wenn ich in 2 Jahren den Löffel abgebe, bin ich dann happy mit dem, was ich jetzt hier gemacht habe? Oder was wäre mir dann wirklich, wirklich wichtig gewesen? Und diese Perspektive einzunehmen, die hilft dir auch ganz schön, dir so einen feinen Tritt in den Hintern zu geben, weil wenn du dir dann sagst, ja, das wäre dieses eine Projekt, mit dem ich schon so häufig geliebäugelt habe, aber was ich bis heute immer noch nicht auf den Weg gebracht habe oder wo ich so Hemmungen habe, dann mach das zu dieser einen Sache, wo du dir weißt, was ist jetzt die eine Sache, die ich tun muss, damit das Thema ins Rollen kommt? Muss ich da irgendwas machen? Muss ich mich dazu committen? Muss ich irgendeinen Ball ins Rollen bringen? Oder muss ich mir jemanden suchen, der mich dabei unterstützt, mit einem feinen Tritt in den Hintern das Ganze ins Rollen zu bringen und dann halt auch den Ball am Laufen zu halten. Das sind so, glaube ich, 2 ganz kraftvolle Fragen und dieses Mindset, ne? Dein Leben ist das größte kreative Meisterwerk und gestalte das auf eine ehrliche Art, also sei ehrlich mit dir selbst und gestalte das auf deine eigene Art.
Tolle Aussage, ja.
Ein schönes Wort zum Schluss. Ja. Michi, hast du noch ein paar Gedanken oder eine Frage?
Ja, Zeit vergeht wie im Flug. Was mich so interessieren würde, ich glaube, das muss ich jeden fragen. Gibt es Juri und den Postillon?
Juri und den Postillon?
Ja. Kennst du den Postillon, Juri?
Ja, ja.
Magst du den Postillon?
Ja.
Ja, gell? Das, also ich frage deswegen, weil wir beide lieben den Postillon und ja, ja. Deswegen... ich frage mich immer, gehört Kreativität und Postillon immer zusammen womöglich? Ich weiß es nicht.
Ja, ich meine, die schaffen es, eine sehr, sehr schöne neue Sicht auf die Welt, auf Themen zu bringen. Genau. Ich weiß, dass ich mich einmal unter den Tisch gelacht habe, als ich habe einen Artikel über Wespenstiche recherchiert und bin dann auf so eine Postillon-Seite und ich habe 10 Minuten gelacht und hatte am Ende Magenkrämpfe, weil es halt einfach so bescheuert ist. Ne? Also irgendwie 10 Dinge, die du tun kannst, um Wespen für immer loszuwerden.
Ich kann mich erinnern an den Artikel, genau.
Ich muss jetzt halt wieder lachen, wenn ich wieder daran denke. Und das ist halt einfach, es sind sehr, sehr erfrischende Perspektivewechsel. Also es geht im Grunde genommen da sehr viel um, genau, Reframing, also, ja, um Kreativitätstechniken, Bezugsrahmen, Veränderungen. Und das ist übrigens auch das, was ich als nächstes lerne, also wo ich mich drin vertiefe, ist Humor zu lernen. Also wie funktioniert Spaß und Witz? Weil ich finde, das ist die schönste Art, ne, wo wir eben ja über die Medien gesprochen haben, deine Kreativität einzusetzen, ist, glaube ich, Menschen zum Lachen zu bringen auf eine, ja, sehr herzliche, warme Art, nicht auf Kosten anderer, aber, ja, auf eine sehr schöne, nachhaltige Art und Weise. Und das kann der Postillon sehr gut. Und da ist, ja, Kreativität ein sehr, sehr schönes Invest, um sowas zu schaffen.
Ja, ja, super.
Als Schlussgedanken und als kleine Anregung für jeden würde ich gerne ein Zitat anführen, das ich tatsächlich von dir habe. Oh. Und zwar ist es aus einem deiner Vorträge. Da hattest du gesagt, Andersartigkeit im Menschen bringt Andersartigkeit in der Idee. Und es ist so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, genau so ist es, weil sehr viele heutzutage einfach so eine Maske tragen. Und jetzt, ich rede nicht im täglichen Leben, so wie es gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern so eine virtuelle Maske, um anderen zu gefallen, um in irgendeine Bubble hineinzukommen, um gewissen Anforderungen anderer Menschen gerecht zu werden. Und da ist nochmal die Motivation drin, lern dich selber kennen, gell, erforsche dich selber. Und wenn es etwas gibt, was dich anders macht, dann, ja, also mir fällt jetzt tatsächlich nur das englische Wort ein, embrace it. Also ja, ja. Akzeptier es einfach und mach was draus und dann wird man auch sehen, wie sich das in der eigenen Kreativität und in den Ideen widerspiegelt.
Das war diese Idee wirklich hinter Genie und Wahnsinn. Ne? Dein Wahnsinn macht dich zum Genie. Umarme das Ganze, mach's zu deinem. Ne? Kehr das richtig raus und übertreib das. Ich habe mich damals zum Beispiel auf so eine provokante Frage, die mir mal irgendjemand gestellt hatte, der dann fragte, ja, Juri, musst du denn schwul sein, um kreativ zu sein? Weil er halt so festgestellt hat, dass es sehr, sehr viele homosexuelle Menschen auch in der Kreativszene gibt und mich gefragt hat, ob ich denn glaube, dass das irgendwie zusammenhängt. Und ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie mit sexueller Orientierung zusammenhängt, sondern davon, dass viele homosexuelle Menschen halt Andersartigkeit erlebt haben in sich selbst und gemerkt haben, ne, dass das, was dadurch, dass sie anders waren, sehen sie die Welt auf eine andere Art und Weise und können auch anders mit ihr interagieren. Und sie haben halt auch gelernt, mit dieser Andersartigkeit zu leben. Und diese Andersartigkeit, die steckt in jedem von uns. Ne? Das braucht keine sexuelle Orientierung zu sein. Das können andere einschneidende Erfahrungen sein. Und die zu umarmen, das ist wirklich der Schlüssel, weil sie ermöglichen dir eine einzigartige Sicht auf die Welt. Und die zu umarmen und die zu teilen, das führt dann letzten Endes zum kreativen Reichtum. Also nicht zu versuchen, irgendwie die kreativen Ideen anderer zu imitieren, sondern ich würde sagen, es gibt, genauso wie es fast 8 Milliarden Menschen gibt, 8 Milliarden verschiedene Wege, kreativ zu sein. Und in dir steckt halt ein einzigartiger Mix. Und statt versuchen, irgendwie andere zu kopieren, umarme einfach diesen besonderen Mix von dir selbst und kehr den richtig nach außen, mach den sichtbar, dreh den voll auf. Und ich glaube, dann kommst du ja alleine zu solchen Resultaten. Ja.
Juri, ich habe doch noch eine letzte Frage, weil ich ganz am Anfang, bloß vielleicht können wir uns kurz fassen. Was ist, wenn jetzt jemand bei dir einen Workshop oder so buchen will? Wie läuft es ab? Was kann man erwarten? Wie muss man vorgehen? Also die Website-Texte, die verkaufen.de, ja. Ich glaube, das ist die beste Anlaufstelle. Und wie, genau, kann man sich das grob vorstellen? So, wie läuft das ab?
Also es gibt nur einen einzigen Weg dorthin, das ist ein Zoom-Call mit mir. Das heißt, du kannst auf meiner Website texte-die-verkaufen.de dich reinschauen, dich informieren über das Programm und wenn dir das Spaß macht, was du da liest, dann kannst du einen Call mit mir buchen, da erzähle ich dir gerne mehr darüber. Da geht es mir auch erstmal darum, dich kennenzulernen, dann mit deiner Haltung, mit deinen Werten und dann auch zu schauen, was interessiert dich, wo möchtest du hin, was kann ich für dich tun, damit ich eine Idee habe, wie kann ich dich am besten dorthin begleiten und ja, dann stelle ich dir noch so ein bisschen das Programm vor und dann ja, schauen wir, wie ich dich am besten unterstützen kann.
Okay, cool.
Das heißt, bei mir läuft es sehr persönlich ab von Anfang an und biete auch verschiedene Programme an. Das heißt, es gibt halt auch hinter der Text, die verkaufen noch verschiedene Elemente. Ne? Da sprechen wir dann ganz offen drüber. Ich habe nämlich noch so ein anderes Programm in der Mache, wo es halt auch um Sprache nochmal auf einer anderen Ebene geht. Es geht so darum, Menschen mit der Kraft deiner Sprache zu verstehen, zu motivieren und zu führen. Das heißt, es geht auch um Programme, die in uns allen ablaufen, die wir nutzen können, um halt noch gezielter in der Kommunikation mit Menschen zu arbeiten. Also ich habe da sehr, sehr viel in petto und das wächst noch weiter. Und damit dieser Podcast hier auch zeitlos ist, würde ich jetzt mal nicht sagen, ich habe die zwei Produkte, denn das werden vielleicht auch in den nächsten 5 Jahren nochmal ganz andere sein.